finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, heute spreche ich mit einem Mann, der die Gastronomie wie seine Westentasche kennt. Pierre Nierhaus. Als ehemaliger Gastronom mit 13 eigenen Betrieben weiß er, wie das operative Geschäft funktioniert. Und heute ist er einer der führenden Trend- und Change-Experten im deutschsprachigen Raum für unsere wunderbare Branche. Bereist jährlich mehr als 20 Mal die wichtigsten Metropolen weltweit und hat den Finger am Puls der Zeit. Seine Erkenntnisse teilt er als Keynote-Speaker, Berater, Buchautor und heute mit uns im Küchenherde-Podcast. Und wir haben ein ganz besonderes Thema heute mitgebracht, nämlich seinen Gastro-Trend-Report 25-26. Darüber sprechen wir heute. Wir schauen uns nämlich an, warum Emotionen das wahre Kapital in der Individualgastronomie sind, wie sich Food-and-Beverage-Trends entwickeln, welche neuen Gästegruppen die Gastronomie prägen werden und wie die Digitalisierung die Branche verändert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, lieber Pierre. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, Markus, ich freue mich ja fast doppelt. Also erstmal freue ich mich, bei dir zu sein. Und wir sind ja auch seit einiger Zeit auch mit vielen Themen verbunden, tauschen uns wunderbar aus und arbeiten auch in einigen Projekten zusammen und helfen Menschen, dass sie die Zukunft klarer zu sehen und geschäftlich gut zu nutzen.
Und heute, das ist immer so einer meiner Lieblingspodcasts im Jahr, weil wir haben das jetzt eigentlich ja schon so ein bisschen zur Tradition gemacht, dass wir einmal uns inhaltlich komplett mit deinem neuen Trendreport beschäftigen. Und ich bin ja leider diese 20 Mal nicht immer mit dabei, beziehungsweise treffen wir uns ja auch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem, wie es gerade so reinpasst, treffen wir uns dann ja auch in Frankfurt oder Berlin. Und da ich aber diese 20 Male nicht mit unterwegs bin, freue ich mich immer, was du mitgebracht hast. Und du teilst dann ja immer so die Essenz deiner Erfahrung, deiner Erkenntnisse in diesem Podcast.
Ja, und es gibt noch was ganz Besonderes. Du hast quasi die Beta-Version von mir. Wir suchen gerade die Fotos aus. Das heißt, ich habe noch mit keinem Menschen über den Trendreport gesprochen, außer mit dir und natürlich mit deinen lieben, treuen Podcast-Hörern. Das heißt, das ist auch wirklich etwas Besonderes. Ich selbst komme gerade aus Indien, gestern retour. Warum Indien? Erstens, ich möchte außer den Städten, wo ich sowieso dauernd hinfahre und gucke, die uns stark beeinflussen, auch wissen, was passiert im Rest der Welt. Indien, die mittlerweile größte Menschengemeinschaft der Welt, um das mal so zu sagen, die meisten Einwohner eines Landes beeinflussen uns. Nicht, weil man ab und zu zum Inder geht, sondern mit der Snackküche. Und da gibt es eben viele Menschen, die in sehr kleinen Wohnungen wohnen und das wird auf der Straße gegessen und gesnackt. Und für mich ist so ein bisschen Samosa, Falafel, das ist das neue Streetfood der Zukunft. Und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Und habe ein wunderbares, gastfreundliches Land kennengelernt, was mir neu war und deshalb war es auch für mich ein bisschen exotisch. Und ich glaube, ich war in 7 Tagen ungefähr 20 Mal indisch essen, inklusive der Snacks. Und heute geht's zu meinem Lieblingsitaliener um die Ecke. Und da sind wir beim Individualgastronomen. Ne?
Dein Trendreport, also erstmal, ich fühle mich sehr geehrt, dass wir so die Ersten sind, die darüber sprechen können. Und ich habe deinen Trendreport schon lesen dürfen. Sehr, sehr umfangreich, aber auch komprimiert. Also ein klingt nach einem Widerspruch, aber steht sehr, sehr viel Wissen dort drin. Und deswegen habe ich unser Gespräch heute ein wenig unterteilt, damit wir so viel wie möglich in diesem Podcast-Interview abbilden können. Und für euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, ein kleiner Wegweiser. Das Interview haben wir unterteilt in 4 grobe Bullet Points. Und wir wechseln alle 7 Minuten, wechseln wir zum nächsten Bullet Point. Und um euch einen kleinen Überblick zu geben, als erstes starten wir mit dem Bullet Point Zuversicht und Individualgastronomie. Danach gehen wir über in neue Food and Beverage Trends. Dann die dritte Kategorie neue Gäste und Generationen. Und last but not least, eins meiner Lieblingsthemen, Digitalisierung und Service. Genau. Ich würde sagen, wir starten direkt los mit Zuversicht Individualgastronomie. Und du sprichst in deinem Trendreport davon, oder eigentlich ist es ja unser Trendreport für uns alle, hast du den ja gemacht, dass Zuversicht und Optimismus das Gebot der Stunde sind. Was macht dich trotz aller Herausforderungen optimistisch für 2025?
Naja, eigentlich ging es ja schon ganz gut bergauf. Jetzt muss man natürlich sagen, aber doch nicht für alle. Genau. Wenn es eine Krise gibt, dann ist immer die Frage, wer nicht nur überlebt, sondern wie ist die Wirtschaft danach? Und sie ist immer stärker als vorher. Gerade in unserer Branche, Food und Beverage, ist ganz, ganz wichtig. Und die wird nicht nur stärker, sondern es passieren auch Dinge, nämlich wir haben neue Player und wir haben andere Konzepte. Das heißt, wenn ich bisher gut Gastro machte, ist die Frage, auch wenn die Branche stärker wird, bin ich dabei? Habe ich die richtigen Themen? Habe ich die richtigen Konzepte? Das ist das wirklich Entscheidende. Und das heißt, deshalb muss man sich informieren. Nicht nur in meinem Trendreport, nicht nur bei dir. Man muss mit Kollegen reden, mit Gästen reden. Und vor allen Dingen, wenn man mal unterwegs ist mit Leuten, die keine Gäste sind und die fragen, warum sind sie keine Gäste? Und was auch wichtig ist, viele sagen immer, ja, heute regnet, jetzt müssen wir überlegen, warum es heute schlecht lief. Nein, ihr müsst euch bei jedem Tag, wenn es gut läuft, auch fragen, warum es gut lief. Das können wir Deutschsprachigen alle nicht so gut, sondern wir suchen immer die Fehler, aber wir müssen bei den Erfolgen auch sagen, warum, und dann müssen wir das stärker machen. Und ich habe gesehen, nehmen wir mal, und das ist ja auch sehr wichtig, die Gastronomie oder Food und Beverage beeinflusst ja alles. Ich habe vor 3 Jahren gesagt, Food und Beverage ist der Klebstoff der Gesellschaft und das bleibt auch dabei. Wir sind mit unserem Tun keine Insel, sondern was würde denn die Innenstadt machen ohne Gastro? Die Geschäfte würden nicht laufen, das haben wir wirklich auch gesehen. Was würde denn der Flug irgendwohin bedeuten, wenn es da nichts zu essen gäbe? Auch wenn ich es dazu kaufe, aber das gehört irgendwie dazu. Und ganz zu schweigen von dem Mittagessen in der Schule, der Gemeinschaftsverpflegung. Überall wird gegessen und getrunken, Essen und Trinken verbindet. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich mir den Nahostkonflikt gerade angucke. Alle diese Menschen essen eigentlich das gleiche Zeug, mit kleinen Unterschieden. Die haben die gleiche Mentalität. Unterschiedliche Religionen, ganz prima, kann man ja haben. Es sind die Politiker, die den Menschen erzählen, dass sie anders sind und dafür sorgen, dass sie sich bereichern, dass sie Macht und Raumgewinn haben. Die Menschen, die das Gleiche essen, das sind wahrscheinlich, wären wahrscheinlich gute Freunde. Und das ist eben wichtig. Ja. Wir sind in einer People-Branche, wir sind in einer menschlichen Branche und deshalb glaube ich auch, dass es weitergeht. Entsprechend gut natürlich. Im letzten Jahr hatte der Tourismus, also 23, enorme Gewinne. Alle wollten wieder verreisen. In 24 merken wir, die Leute gehen auch wieder ein bisschen ins Ausland. Und wir merken generell eine Kaufzurückhaltung. Also die Leute gehen weniger weg, essen kleinere Portionen, lassen einen Gang weg, kaufen was Günstigeres. Ja, aber das muss wiederkommen. Und da brauchen wir, ist jetzt ein bisschen politisch, natürlich auch endlich mal eine Regierung, wo wir ein bisschen Zuversicht bekommen, wo die Wirtschaft nach oben geht, wo die Menschen wieder glauben an das, was hier in diesem Land passiert oder im ganzen deutschsprachigen Raum. Und dann sind sie auch wieder kaufwütiger, also, oder beziehungsweise geben auch mehr Geld in der Gastro aus. Und das ist eben wichtig. Wir brauchen diese gute Stimmung. Gastro hilft sowieso, gute Stimmung aufzubauen, aber sie müssen ja erstmal zu uns kommen. Und sie brauchen auch ein bisschen Geld, weil Gastro ist einfach teurer geworden.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen zu der Aussage, die Gastronomie ist der Klebstoff der Gesellschaft. Sie ist auch gleichzeitig zum Klebstoff, glaube ich, der Magnet der Gesellschaft oder der Magnet der Innenstädte. Das, was die Leute zusätzlich motiviert, in die Innenstädte zu kommen. Also, absolut, hast du recht. Treffend gesagt, wenn da keine Gastronomie mehr ist und nur noch irgendwo der eine Klamottenladen neben dem nächsten Schuhladen, dann zieht mich das nicht an und das bringt diese dieses Gefühl, dass das Gastronomie bringt ja auch immer ein Gefühl mit sich. Das tut es dann einfach nicht und das fehlt dann einfach.
Ja, vor allen Dingen, wir sind ja auch, und das ist eben sehr wichtig, da sind wir schon mitten in Erlebnis- und Individualgastronomie, wir sind ja was zum Fühlen, Riechen, Schmecken, Anfassen. Digitalisierung muss uns helfen, dass wir effektiv sind. Aber vor Ort wollen wir natürlich ein analoges Erlebnis. Und wir wollen wirklich ein Erlebnis. Wir wollen ja nicht nur eine Dose aufmachen, das können wir auch zu Hause, sondern wir wollen es schön präsentiert bekommen. Wir wollen eine Geschichte dazu erzählt zu bekommen. Und das ist eben der ganz große Vorteil, den wir jetzt im Endeffekt haben, dass die Menschen für Erlebnisse mehr zahlen als für Sachen. Und da sind wir Individualgastronomen. Also bei meinen Betrieben, wir waren zwar gut systematisiert, aber irgendwie sehe ich mich schon noch als Individualgastronomen. Wir waren ja im Endeffekt auch etwas sehr, sehr Individuelles, was sich die Menschen wünschten. Wir haben uns um unsere Gäste gekümmert. Und das ist ein USP, das kann niemand besser als Individualgastronomie, aber auch die Individualhotellerie. Also die Kettenhotellerie hat sicherlich tolle Vorteile, wenn die Häuser gut geführt sind, aber ein individuelles Hotel, kleines Boutique-Hotel, ein Landhotel, wo es Gastgeber gibt, das kann uns keiner wegnehmen. Nur wir müssen stolz drauf sein und wir müssen diese Trumpfkarte spielen.
Welche Rolle spielen denn Emotionen und diese authentischen Erlebnisse, von denen du gerade gesprochen hast, in der Zukunft noch mehr als heute schon oder in der Vergangenheit in der Individualgastronomie?
Naja, zum einen, und das habe ich schon vor 15 Jahren gesagt, das Mittagsgeschäft wird mittelfristig für den Individualgastronomen verschwinden. Mittags wird eher gesnackt. Und das ist jetzt auch passiert. Aber auch die Mittagssnacks sind mittlerweile gesund, attraktiv, sexy geworden und haben oft auch eine Geschichte. Also wenn ich eine Samosa irgendwo esse, bei einem Händler, der aus einer bestimmten Region kommt, dann erzählt das auch die Geschichte und er erzählt die Geschichte auch gern und gut. Und so müssen wir auch in der Individualgastronomie in einem Restaurant die Geschichte spielen. In einem italienischen Restaurant spielen natürlich Italiener und Italien eine Rolle. Und genau so wollen wir das. Und mittlerweile ist es ja so, wir haben ja oft auch einen freundlichen türkischen Kellner im italienischen Restaurant. Und genau der spielt auch diese italienische Rolle. Und da müssen wir einfach noch viel weiter dranbleiben. Wir haben oft tolle Produkte aus der Region, das ist ja auch ein ganz wichtiger Trend, Natürlichkeit. Klar haben wir auch vegane Produkte mehr und vegetarische, aber auch da kann ich eine Geschichte machen, weil vieles kommt ja auch eben aus der Nachbarschaft. Und um all diese Dinge eine Geschichte zu machen, ein gutes, gesundes Produkt zu liefern, sich um die Menschen zu kümmern, dass sie sich auch wirklich bei uns wohlfühlen und umsorgt fühlen, das kann niemand besser als ein Individualgastronom. So diese alte Geschichte, wir wollen, dass die Gäste kommen und wenn sie gehen, sollen sie sich besser fühlen, als sie gekommen sind. Und das schaffen wir auch.
Okay, kommen wir zu unserer zweiten Kategorie heute. Neue Food and Beverage Trends. Und in deinem Report hast du geschrieben, dass Natürlichkeit, Gesundheit, dass das einer der wichtigsten Trends bei der Ernährung wird. Wie können Gastronomen das konkret umsetzen? Natürlichkeit.
Ja, also das letzte Wort, Natürlichkeit, ist das eigentlich Entscheidende. Ich habe gerade einen Vortrag gehalten in Helsinki vor Foodies, also Foodies in dem Sinne von Food-Industrie, und hatte einen Speaker, der den weltweiten Markt in Zahlen beobachtet, und der sagte, früher war es halt ganz wichtig, dass wir sagten, das ist Bio oder Organic, das ist immer noch wichtig, klar. Sagt, aber heute gucken die Leute vor allem auf eine gewisse Frische und die gucken darauf, ob es natürlich ist, also keine Zusatzstoffe, ist die Produktionskette aufrechterhalten, dass ich im Endeffekt frische Ware habe und so weiter. Das heißt, Natürlichkeit ist im Moment der Verkaufsschlager Nummer 1, wenn man sich die ganzen Statistiken der Lebensmittelhersteller anguckt. Also die Liste der Zusatzstoffe, damit habe ich halb schon verloren. Und wer arbeitet immer ohne Zusatzstoffe? Das sind die Individualgastronomen wieder oder mit relativ wenig extra Produkten. Und wir können natürlich, wir können frisch, wir können, und das ist eben auch wichtig, authentisch. Das heißt, wenn ich sage, also ich erinnere mich in meinem ersten Laden, und kochen kann ich nicht gut, ich bin da eher besser am Teller, wenn die Crew gesagt hat, hier, der Pierre macht heute Spaghetti Bolognese oder eines meiner 10 Gerichte, die ich gut konnte, dann fanden sie das alle total geil. Also die haben mich ja mit Sterneaugen angeguckt und im Endeffekt haben die wahrscheinlich alle besser kochen können als ich. Nur diese wenigen Sachen, die habe ich richtig gut gemacht. Und das war dann total authentisch, weil das waren meine Lieblingsgerichte. Und Authentizität, also Glaubwürdigkeit und Frische und um die Menschen kümmern, das ist, glaube ich, das Richtige.
Natürlichkeit beim Produkt, aber auch bei der Produktion oder beim Zubereiten.
Ja, klar. Also wirklich frisch zubereitet. Und das merkt man natürlich auch. Und natürlich gibt es eben aber auch Trends. Und das ist nicht so, dass einer sagt, plötzlich das und das Land ist jetzt ganz in den Mittelpunkt, sondern wir haben einfach mehr vegan, vegetarisch. Wir haben vor allem plant-based sehr, sehr viele Produkte, also Pflanzen oder auch Pflanzenersatzprodukte für andere Sachen. Aber was nicht gut funktioniert, sind genetisch erzeugte Produkte. Also da hat man bei uns noch eine ganz, ganz große Skepsis. Aber mittlerweile gibt's ja, ich glaube, Veganization oder so heißt das, einen Trend, dass ich überall nachlesen kann, wie mein Fleisch- oder Hühnchen-Lieblingsgericht mit alternativen Produkten zum gleichen Geschmackserlebnis kommt. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Und was auch wichtig ist, wenn ich diesen Trend berücksichtige, und das ist ungefähr die Zahlen aus meinem Trendreport, ich gucke mal, ob ich sie noch im Kopf habe, 2% haben wir vegan, 9% Vegetarier. Bei der Z-Generation ist es aber fast das Doppelte. Das heißt also, wenn da eine Gruppe zu mir kommt, sind wir fast bei den neuen Gästen schon, und einer sagt, ich hätte aber gerne was Vegetarisches, dann gehen die alle in ein anderes Lokal. Und vegetarisch ist nicht was weglassen, ne? Wollen sie Hühnchensalat ohne Hühnchen, Spaghetti Bolognese ohne Bolognese, wir machen Tomatensoße, sondern das sind kreative Eigenkreationen. Das ist eben sehr wichtig. Und was eben auch wichtig ist, dass ich weniger, aber dann wirklich gutes Fleisch mache, dass ich aber auch natürlich Trends berücksichtige, auch gerne in der heimischen Küche, die mit ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Gewürzen zu tun haben. Und das ist ein toller Schlüssel. Ich muss natürlich bei meinem Profil bleiben. Wenn ich Traditionsgastro bin, dann soll ich das bitte auch bleiben. Und ein Figelmüller in Wien, der das berühmteste Schnitzel Wien macht, wie sie in der Werbung sagen, und ich mag die echt, das ist der Punkt, warum die Leute kommen, weil es genau das da gibt. Aber im normalen Gasthaus kann ich aber doch durchaus mal ein paar witzige Vorspeisen machen. Das kann auch ein Ceviche sein, aber den mache ich dann bitte mit heimischen Produkten. Da ist dann die heimische Forelle drin, da sind Kräuter aus der Region drin und so weiter. Das heißt, ich bleibe bei meinem Profil, vor allem bei den Hauptgerichten. Bei den Vorspeisen kann ich einfach ein bisschen durch die Welt spielen und schaffe die Brücke wieder, indem ich Produkte aus der Region nehme. Und so muss ich es auch den Leuten natürlich erzählen. Und dann habe ich auch schon wieder eine Geschichte zum Erzählen.
Du beschreibst einen spannenden Trend. Mal gucken, ob ich das richtig ausspreche, aus Dänemark. Und dieser Trend heißt Middag. Middag, ist das richtig ausgesprochen? Ja, was verbirgt sich dahinter?
Ja, es ist kein Trend, sondern es ist irgendwie eine ganz lustige Veränderung der Gesellschaft und Gewohnheiten. In Dänemark heißt das warme Mittagsgericht Middag. Jetzt essen die aber nicht mehr warm am Mittag, sondern haben nur einen Snack. Das kann ein tolles Brotprodukt sein, das kann aber auch der sogenannte Frohkostteller sein. Der besteht dann einfach nur so aus ein bisschen Salat und ein bisschen Protein, also zum Beispiel Meeresfrüchte und so weiter. Und wenn die abends jetzt essen gehen, sagen die zum Abendessen Mittag, weil das ist ja warm. Und wir sagen natürlich, das kann doch gar nicht sein. Mittag ist doch mittags. Nein, Mittag ist das warme Essen. Und das Mittag gibt's am Abend. Und so passiert das. Und ganz klar, auch für Individualgastronomen, rechnet wirklich durch. Müsst ihr 5 Tage mittags aufhaben? Oder ist, wenn ihr nur 3 Tage aufhabt, die Freude der Menschen nicht so groß, zu euch zu kommen, dass sie die gleiche Anzahl kriegt, weil sie die anderen Tage vielleicht dann doch ins Betriebsrestaurant, zu Deutsch Kantine gehen, weil es da günstiger ist. Nur hört bitte auf, irgendwelche 8,50 Euro Deals inklusive Vorspeise, Hauptspeise und einen Kaffee zu machen. Wenn ihr das wirklich durchrechnet, ihr strapaziert eure Nerven, eure Zeit, ihr strapaziert eure Familie, da könnt ihr eure Kinder eher treffen und im Endeffekt das Personal, weil wenn ich keinen Mittagsgeschäft habe, weil es sich nicht rechnet und ich die Crew auf den Abend konzentriere, dann kriege ich auch wieder Leute, A, und B, ist es auch wirtschaftlich. Wenn ich eine Hochfrequenzlage habe oder in einem Tourismusgebiet bin, klar, dann lasse ich mittags auf. Aber bei allen anderen nimmt den Stift, rechnet.
auch differenzieren. Und das würde mich mal echt interessieren, wer das so im Gros eigentlich tut und wer nicht. Weil wenn ich jetzt mittags nicht kostendeckend arbeite, beziehungsweise einfach nur Geld hin und her tausche, dann ist das Käse, dann sollte ich dann zumachen und meine Ressourcen, meine Kapazitäten auf abends konzentrieren. Aber einfach mal differenzieren bei der Rechnung. Nicht nur am Ende des Monats einen Strich drunter ziehen, sondern nach dem Mittagstisch einfach mal alle Kosten, alles, was ich dort investiere, einen Strich drunter und das vom Abendessen differenzieren und dann mal gucken, lohnt sich die ganze Geschichte oder spare ich mir das besser? Ganz wichtig.
Also, ich habe einen Beratungskunden gehabt, den hat der Vermieter, weil er oben seine Büros hatte, zu mittags gezwungen. So, und dann der Mietvertrag. Und dann habe ich gesagt, hör mal, da kommen 10 Gäste mittags, das war ein sehr anspruchsvolles Steakhouse in Augsburg, und dann kommen gelegentlich von seinen 20 Mitarbeitern oben mal 3 oder 4. Und du hast mittags einen günstigeren Preis als abends. Und du machst auch nicht dein großes Steakgeschäft wie abends, sondern du machst mittags eher Burger oder mal sehr, sehr günstige Steaks. Und dann hast du noch einen Mittagstisch. Und dann haben wir mit dem Vermieter gesprochen und sind in einer Einigung nur noch auf einen Mittagsöffnungstag gekommen. Da können ja alle seine Mitarbeiter kommen. Die waren ja öfter nicht da als einmal pro Woche. Und dann haben wir festgestellt, er hat ungefähr 7-8% Umsatz verloren und hat seinen Gewinn verdoppelt. Kann man sich das vorstellen? Weil er natürlich auch nur eine Crew hat. Und alle sind irgendwie glücklich. Und er sagte anfangs, ich habe mich ja gar nicht getraut, als Gastronom mittags zu machen. Wie sieht das denn aus? Ganz ehrlich, scheißegal. Rechnet, macht einen guten Job, kümmert euch um die Leute, aber dann, wenn es auch Geld bringt. Und da muss man einfach konsequent sein.
Unser heutiger Sponsoring-Partner ist Ordio. Vielen Dank für euren Support.
200 WhatsApp-Nachrichten pro Tag im Team-Channel? Und das, während du eigentlich nur willst, dass dein Restaurant läuft, der Laden brummt und deine Gäste glücklich sind? Klingt chaotisch? Das geht noch besser. Papierkram, To-Do-Listen und Schichtchaos kommen noch obendrauf. David Coinhof, selbst Gastronom, hatte genau diese Probleme. Deshalb hat er Ordio entwickelt. Eine Plattform, die dir nicht nur die Schichtplanung erleichtert, sondern auch Abwesenheiten erfasst, Events plant und sogar die Payroll organisiert. Mit Ordio sparst du bis zu 30% deiner Zeit. Egal ob kleines Café, großes Restaurant oder sogar Stadien. Ordio passt sich deinen Anforderungen an und sorgt für mehr Struktur und weniger Stress. Über 1000 Betriebe nutzen Ordio bereits, um ihren Alltag zu erleichtern. Die Ergebnisse? Wir haben endlich wieder Zeit für unsere Gäste. Teste Ordio jetzt kostenlos und bring Ruhe in deinen Betrieb. Gehe auf ordio.com und starte noch heute. Natürlich kostenlos.
Okay, nächste Kategorie. Neue Gäste und Generationen. Die Babyboomer, die werden ja als junge Alte beschrieben. Was zeichnet diese wichtige Zielgruppe aus?
Ja, also als erstes, wir haben ja immer mehr generationsübergreifende Gruppen. Als ich jung war, ganz lange her, wenn wir 20 waren, gingen wir mit den 20-Jährigen aus. Da waren auch noch vielleicht ein 22-Jähriger dabei. Die Mädels durften auch 2 Jahre jünger sein. Aber das war's. Und dass wir da mit 30 oder 40-Jährigen oder unseren Eltern ausgingen, das war ein No-Go. Wenn ich mich heute umgucke, ich war jetzt vor ein paar Wochen in Miami und saß bei Milos, einem wirklich anspruchsvollen, trendy Griechen. Und ich hatte da Tische, da saßen Leute so gestylt wie Designer frisch aus dem Büro. Ich hatte da viel Familien mit 2 Kinderwegen, waren jetzt alle nicht die Ärmsten, weil es ein sehr guter Laden auch ist. Ich hatte dann Gruppen, wo ich das Gefühl habe, da sitzen 3 Generationen Familie. Und das heißt aber, ich kann mich zwar auf ein gewisses, ja, auf, also jeder hat so eine Anspruchsebene und natürlich auch eine Einkommensebene. Da kann ich mich orientieren, aber zu sagen, ja, wir sind für die Jungen, wir sind für die Alten, das ist nicht mehr so. So, und da kommt dann wieder rein, um solche gemischten Gruppen zu befriedigen, muss ich natürlich auch klar mein Profil, um Gottes Willen zu viel auf der Speisekarte, nein, aber ich muss genug vegan, vegetarisch haben. So, und wenn ich diese Gruppen habe, wer ist oft der Geldgeber und Meinungsführer? Die etwas Älteren. Und die, also früher war ja einer mit 40, 50 schon so ein Langweiler und heute ist es so, die 70-Jährigen sind gut drauf. Zwischen 55 und Ende 60, das sind die Babyboomer, eine Riesenanzahl Menschen innerhalb von 10, 12 Jahren geboren. Und die werden alle in die Freizeit entlassen. Und die haben ihr Leben lang irgendwie gerackert, die sind aber fit geblieben, fit im Kopf, fit im Körper, reisen gerne und haben Geld. Also Corona war die einzige Krise, die sie echt hatten. So, und da haben wir jetzt Gäste, die kommen auch am Dienstag, weil die arbeiten ja nicht mehr, die langweilen sich ja fast. Und wen bringen sie mit? Vielleicht ihre Eltern, vielleicht ihre Freunde. Die reisen auch viel. Also die Babyboomer, damit kann ich Geschäft machen. Was ich auch mit den Babyboomern machen kann, viele Leute in dem Alter suchen noch einen Job. Die einen, also die etwas Wohlhabenderen, wollen sich langweilen. Und ganz ehrlich, natürlich ist einer mit 70 nicht der schnellste Kellner, aber er ist vielleicht der beste Host. Oder der beste, der junge Köche einarbeitet, was auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich in der Altersgruppe auch ein paar, denen es nicht so gut geht. Energiekrise, Lebensmittel, was auch immer. Und sagt, ich muss ein bisschen zuverdienen. Und das wäre dann derjenige, der zu uns kommt, weil er eben noch ein bisschen Geld braucht. Und dann kommt Generation Z, oder wir können ja schon fast über Alpha reden. Und deren Essgewohnheiten werden ja vor allem durch Social Input quasi beeinflusst. Ich war völlig platt, als ich mit meinen 12-jährigen Kids in London war. Die sind das erste Mal mir auf einer Trendtour nachgereist, so mit Rotkäppchen-Service Lufthansa. Und das, also erstmal, ich habe natürlich ein Programm gemacht, ne? Also Big Ben und was da alles gibt. Dann bekomme ich von denen ein Programm, da wollen wir hin. Und die Hälfte waren Food Destination, inklusive eines völlig beknackten Erdbeeren mit flüssiger Schokolade begossenem Becher auf dem Borough Market. Und das ist einfach viral gegangen. Und das macht mittlerweile der eine oder andere Snackshop auch. Aber auf dem Borough Market, da stehen 4 bis 5 Leute, die nur diese Dinger reichen. 8 Leute, die sie produzieren, also in die Becher tun. 4 Leute an digitalen Kassen und ein Expediter, der sagt, bitte stellt euch ordentlich an. Und das ist im Endeffekt unser deutscher Schokobrunnen. Erdbeeren mit Schokolade drüber. Da nehmen die 6 Pfund für. Und das ist ein Riesenhype. Das kommt aus dem Internet. Und im Endeffekt, die ganzen sozialen Medien, insbesondere TikTok für die Jungen, das ist etwas, das muss man erlebt haben. Das sind Erlebnisse, das sind aber auch Foodtrends oder Dinge, die jetzt das Essverhalten beeinflussen. Also wenn ich da etwas machen will, muss ich mich auch mit Social Media auseinandersetzen, aber auch mit Produkten, die hip sind. Eine Dubai-Schokolade, wo wir vor 2 Monaten noch gelacht haben, ist mittlerweile ein Verkaufsrenner unter anderem Namen, die wollten ihn nämlich verklagen, von Lindt, eine der größten und seriösesten Schokoladenfirmen, die wir haben, aus der Schweiz. Also der Punkt ist nicht zu sagen, meine Stammgäste bleiben weg. Hey, guck, wo du neue Gäste kriegen kannst. Das ist normal, so wie im Freundeskreis. Man zieht um, man ändert seinen Geschmack, man hat einen neuen Freundeskreis und plötzlich kommt man nicht mehr ins Restaurant wie vorher. Und das fand ich mal völlig klasse. Die Amerikaner sind ja im Marketing gut. Da kommt einer in dein Lokal und weiß nicht, wo die Toilette ist. Wer ist das? Ein neuer Gast. Zeig ihm alles, erklär ihm alles. Mach ihn zu einem Freund vom ersten Tag an.
Schöner Satz, weil wir versuchen dann einfach nur, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Hey, Toilette links, hinten. Aber nee, ich kann dieses ganze Thema kann ich auch anders angehen und habe dann in der Zukunft vielleicht einen neuen Fan gewonnen, der dann auch zum Essen kommt.
Ja, also auch witzige Geschichte. Ich habe ja in Indien mit vielen Tipps, vielen Leuten, ich war in Kalkutta, ich war in Delhi, den ganzen Tag eigentlich nur noch geguckt, was machen die Leute, wie leben die Leute und immer überall was gegessen. Und dann, man geht natürlich in der kurzen Zeit nicht in 2-mal in ein Lokal. Und das war aber so toll, in einem Qualität, so heißt das, mit KW, in Delhi. war ich und das war irgendwie so cool und ich habe mich da so wohl gefühlt und auch ein toller Laden. Nicht schick, sondern eher so ein bisschen, gibt's immer schon, sowas. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin. Und dann haben die mich auch gleich wiedererkannt. Und dann haben wir uns unterhalten über die deutsche Politik. Und das Witzige war, die kannten Kanzler Olaf Scholz und plötzlich zeigen die mir Bilder mit Olaf Scholz. Der war nämlich da essen. Ich nehme an, die Botschaft hat ihn dahin geschleppt. Da machen wir jetzt auch einen coolen Post über diese Geschichte mit Olaf Scholz, dass der da auch war, über Instagram. Pierre.Nierhaus, also wer reinguckt, wird das entdecken. Aber ich bin dahin mehrmals, weil in dieser doch fremden Stadt ich einfach diese familiäre Atmosphäre geschätzt habe. Und das ist einfach alles wunderbar, neue Gäste zu kriegen. Und das ist jetzt Individualgastronomie. Aber auch im Snacken kann ich neue Gäste kriegen. Ich muss es den Leuten aber einfach nur angenehm machen. Also wenn ich einen Snack habe und ihn nicht gut verpacke, dann funktioniert der nicht unterwegs. Wenn ich etwas habe, wo mir die Soße in Ärmel läuft, also wenn der nicht da drüber nachgedacht hat, wie er das anders machen kann, kaufe ich da keinen Snack mehr. Das heißt, da muss ich praktisch sein, da muss ich sexy sein, da muss ich auch Social Media machen und ich muss immer gucken, wie ich neue Gästegruppen gewinnen kann.
Letzte Kategorie, last but not least, Digitalisierung und Service. Habe ich gleich auch noch ein, zwei spannende Punkte zu. Aber mal ganz grob.
Ja, du machst ja nichts anders. Du bist ja Deutschlands Mittelstands-Gastro-Digitalisierungsprofi überhaupt, um das mal zu sagen. Wie oft ich dich alleine anrufe, wenn ich mal eine Frage habe.
Ja, aber wie gesagt, und du darfst mich jederzeit, mit jeder Frage darfst du mich, nachts um 12 darfst du mich wecken. Und aktuell bin ich so Feuer und Flamme beim Thema künstliche Intelligenz, KI-Agents. Aber da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Ganz grob, ganz groß einfach mal herausgefragt, wie verändert sich die Rolle unserer Mitarbeiter durch Digitalisierung? Das hast du auch in deinem Trendreport mit aufgegriffen.
Ja, also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, dass der Chef das kapiert hat, weil ich kann bestimmte Dinge digitalisieren, um mir den Arbeitsprozess einfacher zu machen. Das fängt an mit dem klingelnden Telefon, da gibt's tolle Tools, die mittlerweile auch komplett KI unterstützt mit dem Dialog führen können. Mein Bestellwesen kann ich digital machen, HCCP kann ich digital machen. Wir reden jetzt nicht darüber, dass wir irgendwelche Küchenroboter da haben. Das kann sein, dass das mal kommt. Im Moment ist das noch ein kleines, viel beachtetes Pflänzchen, weil jeder findet das spannend. Aber mit all diesen Tools, und wichtig ist bei diesen Tools, und das weißt, Markus, du besser als alle anderen, die neuen jungen Tools der jungen Macher, der Programmierer, der Firmen, arbeiten alle toll miteinander zusammen. Die alte Generation nicht, die haben sich abgeschottet. Also es muss aber auch etwas sein, was es sich lohnt zu digitalisieren. Und dann gewinne ich die Zeit, um im Endeffekt mehr mit dem Gast agieren zu können. Das ist das erstmal Allerwichtigste. Und diese Dinge helfen ja auch den Mitarbeitern. Das heißt, wenn ich jetzt nicht im Serviceprozess dreimal ans Telefon gehen muss, das ist schon mal wichtig. Damit kann ich auch natürlich ein bisschen vielleicht Mitarbeiterpotenzial einsparen oder denen mehr zahlen und entsprechend gute Leute haben. Das heißt also, Digitalisierung hilft dem analogen Gasterlebnis, hilft auch den Mitarbeitern. Das ist, ich denke mal, erstmal so eine Basis. Jetzt geht's mit KI los. Ich kann mit KI ja auch eine Analyse machen, was so gerade auf den Teller kommt. Ich kann im Endeffekt, ich will nicht sagen, also KI kann natürlich nicht kochen, aber ich kann doch einfach mal mir angucken, welche Gerichte laufen besonders gut. Und wenn ich dann mit der KI rede und sage, pass auf, das sind hier unsere Renner gewesen, wir sind hier in der Region Niedersachsen und welche Gerichte empfiehlst du mir denn noch, die aber auch Renner sind? Also wir wollen da nichts Exotisches. So, und dann kriege ich eine Liste, dann gucke ich mir die an mit meinem Küchenchef zusammen. So, und dann kann ich auch im Endeffekt mir Rezepte ausarbeiten lassen. Ich kann das kalkulieren lassen. Damit ist es eine Unterstützung meiner Kreativität, die immer noch kontrolliert werden muss. Aber ich habe im Endeffekt Zeit gespart und nicht jeder ist so kreativ und nicht jeder reist so viel und weiß, was es sonst noch alles gibt.
Dein Beispiel kann ich sogar noch mal ein Stückchen erweitern sogar. Also stell mal vor, irgendwie montags morgens 9 Uhr und da meldet sich auf einmal dein KI-Assistent und sagt dann hier, guten Morgen Pierre, ich habe die Wochenkarte für diese Woche vorbereitet. Dabei habe ich Folgendes berücksichtigt. Der Lachs von unserem Hauptlieferanten hat aktuell eine Preissteigerung von 22%. Ich habe aber beim Lieferanten Meier habe ich eine regionale Forelle gefunden, in bester Qualität zu einem exzellenten Preis. Das tauschen wir aus. Und bitte beachte die Spargelsaison, die geht zu Ende. Die letzten Preise sind sehr attraktiv. Und in deinem Kühlhaus, da liegt noch Bärlauch, der diese Woche unbedingt verarbeitet werden sollte. Mein Vorschlag für die Wochenkarte lautet: gebratene Forelle auf Bärlauch-Risotto und eine Spargel-Variation als Final Call der Saison. Und jetzt geht's weiter. Die Kalkulation ergibt eine Marge von 72% bei deinem attraktiven Verkaufspreis. Und jetzt, vorbereitet, soll ich die Bestellung bei den Lieferanten auslösen, die neue Wochenkarte für Social Media aufbereiten und auch noch posten. Ich kann auch, wenn du möchtest, die Allergenkennzeichnung automatisch erstellen. Und die Rezepte fürs Küchenpersonal, das habe ich dem Küchenchef schon direkt per E-Mail geschickt. Hört sich nach krassem Scheiß an, aber das geht tatsächlich schon. Das ist möglich. Und das ist sind die sozusagen die KI-Agenten. Und über die KI-Agenten hast du ja auch einen Teil, ich glaube, das hieß dieses Kapitel, die Agenten kommen, hattest du auch mal drauf hingewiesen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich arbeite in Hannover, bin französischstämmiger Küchenchef, der gerne französisch kocht, aber weltoffen ist. So, dann gebe ich mal rein, was habe ich bisher gekocht, wo komme ich her, was sind meine Lieblingssachen. So, und dann ist das quasi mein Agent und der wird dann in dem Stil, wie ich bisher gearbeitet habe, was meine Gäste sehr schätzen, deshalb kommen sie ja immer wieder, weitere Vorschläge machen, weil manchmal hat man einfach gar nicht die Zeit für sowas. Ich habe jetzt, bin gerade dabei mit meiner Agentur, alles, was ich je geschrieben habe, und ich habe ja Reich in der Gastronomie als ein eher marketingorientiertes Buch, traditionsreich und echt freundlich, mein Lieblingsbuch über profitable Gastfreundschaft, alles mal reingegeben und jetzt weiß der eben ein bisschen, wie Pierre denkt und was Pierre weiß. Und so kann ich auch mein eigenes Wissen nicht nur speichern, sondern darauf zurückgreifen. Und mein Buch Reich in der Gastronomie beispielsweise ist immer noch total aktuell, aber die Digitalisierung ist nicht drin. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, pass auf, ich habe was über Marketing geschrieben und jetzt gibt's ja so digitale Sachen wie von diesem seltsam sympathischen Markus Wessel. Kannst du das mal reinbringen und wie würde denn jetzt noch ein Folgekapitel aussehen? Und so kann ich auch im Endeffekt auch Geschichten kreieren für mein Restaurant, indem ich sage, Mensch, ich kann was über Forellenzucht rausfinden und alle diese Dinge kann ich mit einbringen und den erzähle ich dann Leuten. Und da ist aber auch noch, sind zwei Dinge wichtig. Wenn ich Geschichten erzähle, auch wenn ich mir durch die KI helfen lasse, ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Das heißt, ich kann nicht nur sagen, ey, das ist die Geschichte. Ich sage, hör mal, pass auf, ich habe hier was. Probier das mal. Was denkst du dir denn? Das muss so sein, dass derjenige das Gefühl hat, der nimmt mit an dieser Reise teil. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Reise muss ich mit ihm, also auch, ich muss ihm echt schmackhaft machen, dass er die gerne auch als seine Reise verkauft. Und das Trainieren von Mitarbeitern. Und ich glaube, da kriegen wir noch eine ganz, ganz große Welle von interessanten Tools. Die ersten gibt's ja schon. Das kann ich also auch machen mit KI. Ich kann mir quasi solche Comics-ähnlichen oder wie ein Quiz-ähnlichen Schulungsprogramme machen lassen. Du kennst da ja auch einige gute Tools, die das hinkriegen. Und das heißt, ich habe ein langweiliges Manual, das gebe ich der KI und dann bekommen das die Mitarbeiter und dann wird das schon bebildert und kreuz doch das an, kreuz das an. Das ist dann so interaktiv, weißt du, wie Duolingo oder Bubble, wo ich halt immer nur weiterkomme, Punkte sammle und sowas macht Generation Z und Alpha Spaß. Die haben keinen Bock, ein Handbuch zu lesen.
Und sowas macht dann am Ende des Tages nicht nur den Arbeitsplatz attraktiver, sondern aus der Generation Alpha kommen dann auch Leute zu dir, weil du so etwas anbietest und weil sie einfach keinen Bock auf irgendwelche Handbücher haben. Die haben Bock auf einen QR-Code, einmal schnell eingescannt und dann weiß ich, wie die Kaffeemaschine funktioniert als Beispiel. Nett aufbereitet und ich würde an dieser Stelle, das passt vielleicht ganz gut, einmal pitchen. Wir beide sind ja unterwegs im April und treffen uns in Frankfurt. Und wer jetzt Lust auf das eine oder andere Thema bekommen hat, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich bringe das Thema KI-Agents auf jeden Fall mit und dann werden wir uns das Thema mal ganz genau anschauen, wie wir das individuell für uns nutzen können, welche Prozesse wir abbilden können, welche Use Cases, Anwendungsfälle können wir mit KI-Agents wirklich umsetzen. Das bringe ich auf jeden Fall von meiner Seite aus mit. Deswegen habt da vielleicht schon mal so ein kleines Save the Date im Kalender. Und ich glaube, du kannst da noch viel mehr drüber sagen, weil du bist Head of Trend Tour.
Wir machen also die normale Trendtour, gucken wir uns ja vor allem Trends an, sind unterwegs mit unglaublich tollen Kollegen. Und Kollegen heißt nicht, dass da 15 Restaurantbesitzer sind, sondern da sind 3 Hoteliers dabei, 2 Bäcker dabei, ein Küchenchef dabei und einer, der nur Digitales macht wie du. Also, und da kommt ein toller Austausch zustande. Aber im April, das ist sehr speziell, das ist quasi sowas wie ein Erfolgsseminar. Das heißt, wir reden über profitable Gastfreundschaft und Führung. Wie kann ich das regeln, dass meine Mitarbeiter begeistert bei mir sind, dass sie mehr verkaufen durch Freundlichkeit, also auch sehr werteorientierter Ansatz. Wir reden über Trends, was kommt. Und wir reden aber vor allem auch, welche technischen Mittel und Tools ich nutzen kann. Das kommt dann von dir. Wir sind knappe 3 Tage zusammen und an 2 Abenden sind wir auch eine Mini-Trendtour in der Frankfurter Szene unterwegs, treffen Kollegen. Ist eine wunderbare Geschichte, auch ein bisschen als Incentive, wenn man das möchte, oder gleich mit dem Kollegen oder Küchenchef kommen, weil es ist immer doof, wenn einer tolle Ideen mitbringt und der zweite im Betrieb sagt, oh Gott, der Chef war wieder auf dem Seminar, jetzt hat er wieder Ideen. Nein, da muss man einfach ganz klar sagen, macht es gemeinsam, keiner ist so schlau wie wir alle zusammen und da ist eben auch wichtig, das, was ich sagte, eben Mitarbeiter wirklich mitnehmen, dass sie eben Teil der Reise sind und die müssen das ja auch irgendwo an den Mann oder an den Gast bringen. Und wir haben das jetzt schon öfter gemacht, das entwickelt sich immer weiter, dieses Seminar, weil es immer viel Neues gibt, hat also auch viele Leute sehr verbunden und ich freue mich da total drauf. Und außerdem, Frankfurt muss ich ausnahmsweise mal nicht so viel reisen.
Schaut mal, ob der 28., 29. und 30. bei euch im Kalender frei sind, April. Und den Trendreport in Gänze, den könnt ihr euch herunterladen in den Shownotes oder bei Pierre auf der Seite unter www.nierhaus.com. Und wir verlinken das alles auf jeden Fall. Und jetzt, mein lieber Pierre, du bist mein Gast im Küchenhelden-Podcast und mein Gast darf mit seinen letzten Worten, mit einem Shoutout den Küchenhelden-Podcast abschließen. Vielleicht hast du noch einen ganz wichtigen Rat aus deinem Trendreport für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich verabschiede mich schon mal, freue mich, dass wir wieder in die erste Staffel 2025 gestartet sind. Danke, dass du mein Gast gewesen bist und danke auch für dass mir sozusagen die Ehre zuteil wurde, dass du mit mir zuerst im Küchenhelden-Podcast über den Trendreport gesprochen hast. Und ja, ich verabschiede mich und die letzten Worte für dich, lieber Pierre. Dankeschön.
Ja, die Ehre gebührt dir. Wir sind ja eigentlich mittlerweile fast befreundet, so viel wir jetzt zusammen machen. Und hat mir sehr Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich bezeichne mich als realistischen Optimist. Ich glaube an unsere Branche. Ich glaube, dass jeder unsere Branche braucht. Unsere Emotionen, unsere Erlebnisse, das analoge Gefühl, Gast zu sein, auch wenn ich mittags nur einen Snack habe, auch in der Kita-Gastronomie und natürlich in der Individualgastronomie, die ich persönlich so sehr liebe. Und manchmal sagt man, Mensch, schaffen wir das denn? Und eines meiner wichtigsten Lebensmottos, um auch Erfolg zu haben, ist im Endeffekt eine gute Einstellung, Haltung zu haben. Und das hat einer sehr, sehr treffend formuliert, nämlich Karl Valentin sagte, ich freue mich mit Glück, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Wir müssen mit guter Haltung unseren Gästen eine Portion Optimismus geben. Wir müssen nach neuen Gästen gucken. Wir müssen authentisch sein und dann klappt's auch mit den Gästen. Danke, Markus.